Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch herzliche Grüße von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen an euch weitergeben. Wir wissen uns auch in unserem gemeinsamen Herrn verbunden. Ja, heute Morgen ist mir wichtig, dass wir miteinander einmal den Judasbrief anschauen. Einen kleineren Brief am Ende des Neuen Testaments, der normalerweise vielleicht nicht so arg oft betrachtet wird, der aber, denke ich, für uns Gläubige in dieser Zeit des Endes eine ganz, ganz wichtige Botschaft enthält. Der Judasbrief, geschrieben von dem Bruder des Herrn Jesus, Judas, jemand, der kein Apostel war, der erst etwas später zum Glauben kam, der aber dem Herrn dann treu gedient hat. Ein Brief, der sehr kurz ist, der eigentlich nur ein einziges Thema hat. Es gibt ja viele Briefe im Neuen Testament, die verschiedene Themen behandeln. Aber hier geht es um ein einziges Thema, nämlich um das Ringen der Gemeinde zur Abwehr von Verführungen. Ein Thema, das, denke ich, wirklich auch in unserer Zeit heute sehr wichtig ist. Ich möchte mal die ersten 4 Verse aus dem Judasbrief miteinander lesen. Wir wollen das etwa in 3 Abschnitten miteinander betrachten, diesen Brief. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja, also das Thema, das Eindringen von Verführungen in die wahre Gemeinde Gottes. Kein sehr schönes Thema, etwas Trauriges eigentlich. Ja. Es wäre so schön, wenn wirklich alle Kinder Gottes in der gemeinsamen Überzeugung des Wortes Gottes genährt und geprägt, sich völlig eins sein könnten in dem, was der Herr Jesus uns gezeigt und gelehrt hat, dass es da keinen Widerspruch, keine Streitigkeiten, keine unterschiedlichen Deutungen geben würde. Es ist sicher auch der Wunsch unseres Herrn, dass es so ist. Wir lesen das ja im Epheser 4, dass eigentlich Gott möchte, dass die Gemeinde zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis Jesu Christi hin wächst. Aber dieses Wachstum geschieht nicht im luftleeren Raum. Dieses Wachstum geschieht nicht sozusagen in einem perfekten Glashaus, Gewächshaus, wo jeder Sturm und jeder Regen und jeder Frost von dieser Pflanze abgeschirmt ist, sondern Gott hat es anders verordnet. Gott hat es so geordnet und zugelassen, dass die Gemeinde dieses geistliche Wachstum zum Herrn Jesus hin, dieses tiefere Eindringen in das Wort Gottes, in die Wahrheit Gottes, dass das geschehen soll inmitten von falschen Lehren. Von Einflüssen, die eigentlich dem Herrn Jesus fremd sind. Die nicht die Stimme des guten Hirten an seine Herde bedeuten, sondern die Stimme eines anderen. Wir lesen ja gerade auch in diesem wunderbaren Abschnitt in Johannes 10, wo der Herr sich selber als der gute Hirte der Gemeinde vorstellt, davon, dass es eben auch andere gibt, Mietlinge, die keine wahren Hirten für die Gemeinde sind, sondern die nur kommen, um zu rauben und zu zerstören. Keine sehr schöne Wahrheit, aber eine wichtige Wahrheit. Es gibt manche Christen, die verständlicherweise sehr harmoniebedürftig sind, die ein Stück sich dagegen wehren, kämpfen zu müssen, um Wahrheiten der Bibel. Die sich wünschen würden, dass alles so ganz harmonisch und freundlich und gütig vor sich geht in der Gemeinde Jesu Christi. So wie es ja idealerweise auch sein sollte. Danach wollen wir ja streben. Ist auch interessant, dass eigentlich Judas, der sehr ernste Worte nachher sagen wird über diese Irrlehrer, dass man an seiner Einleitung die Liebe und Güte und Fürsorge ihm abspürt, die er für die wahren Heiligen hat. Er ist also kein ernster Drohprediger, der da irgendwie wutverzerrt sich irgendetwas von der Seele schreibt, sondern er schreibt eigentlich gerade aus der Liebe zu den Berufenen, zu den Heiligen, zu den wahren Kindern Gottes. Wir finden etwas ganz Ähnliches auch bei dem Apostel Johannes. Ja, wie liebevoll sagt er im ersten Johannesbrief, ihr Kindlein, ihr kleinen Kinder. Er ist voller Fürsorge. Dennoch muss auch er einen ganzen Brief dazu verwenden, die Gemeinde zu lehren, zwischen echten und falschen Christen zu unterscheiden, zwischen gesunder Lehre und Verfälschung der Lehre. Und er uns in 1. Johannes, und das sind ja alles Verwandte, eben viele falsche Propheten in die Welt gegangen sind, dass da der Geist des Antichristen ist, der sich fromm tarnt und der auch in der Gemeinde wirksam geworden ist. Menschen, von denen er sagt, sie kamen von uns, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht wirklich von uns, sie waren nicht wirklich wiedergeboren, echte Kinder Gottes. Das ist etwas Schmerzliches, das ist etwas Notvolles, ein Stück bittere Wahrheit, mit der wir leben müssen in der Gemeinde, dass also nicht alles nur so friedlich und harmonisch zugehen kann, sondern dass uns ein Kampf verordnet ist. Wie gesagt, Judas redet zu den wahren Kindern Gottes. Diesen Gegensatz zwischen Namenschristen und echten Kindern Gottes ist zum Beispiel etwas, was wir auch lernen müssen. Ja? Wie oft hören wir in unserer Gesellschaft, man hört es jetzt etwas selten, aber immer noch, ja, ich bin auch gläubiger Christ. Und dann fragen wir mal nach und dann ist es entweder jemand, der gar nicht an die Gottessohnschaft und die Jungfrauengeburt und das Sühnopfer glaubt aus dem evangelischen Bereich, oder es ist jemand, der als Katholik sich vorstellt und sagt, ja, ich glaube auch an Christus, aber wenn man genauer nachschaut, es ist ein anderer Christus. Ja? Es ist ein anderer Erlösungsweg, die Eucharistie, diese ganzen Dinge, das ist nicht das biblische Evangelium. Und dennoch, wir sind doch alle Christen. Eigentlich müsste uns alle etwas einen, aber in Wirklichkeit eint es uns nicht. Nicht das Bekenntnis der Lippen eint uns, sondern der wahre, geistgewirkte Glaube des Herzens an den echten Herrn Jesus Christus. Und deshalb richtet sich hier Judas an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Auf der einen Seite, die wahren Gläubigen erkennen wir daran, dass sie auch Geheiligte sind. Das heißt, sie sind durch den Geist Gottes, den sie bei der Wiedergeburt empfangen haben, von dieser Welt abgesondert, geschieden, innerlich getrennt. Sie können nicht mitmachen mit den Wegen dieser Welt. Ja, sie sind Gott geweiht, sie gehören Gott und leben für Gott. Das tun wir alle, nur unvollkommen. Aber jemand, der nicht diese Heiligung in seinem Leben erweist, von dem können wir auch nicht sagen, dass er ein Kind Gottes sei. Unser Leben aus Gott beginnt mit Gottes Gnade und Initiative. Wir sind berufen. Auch daran dürfen wir immer wieder denken. Gott hat uns berufen, hat uns herausgerufen aus dem Sündenschlamm, aus dieser Welt, aus der Finsternis. Wenn dieser Gnadenruf Gottes nicht gewesen wäre, dann hätten wir nie zu Gott gefunden. Wir sind geheiligt, aber wir sind auch in Jesus Christus bewahrt. Und das ist natürlich gerade dort, wo Judas uns nachher die Gefahren der Verführung vor Augen führen muss, ein großer Trost ganz am Anfang. Jeder wahre Gläubige darf zuversichtlich zu seinem Herrn und Hirten schauen, der ihn mit seinem Blut erlöst hat, dass er ihn auch bewahrt. In allen Gefahren und Herausforderungen und Schwierigkeiten dürfen wir vertrauen, dass unser Herr wirklich uns bewahrt. Allerdings ist diese Bewahrung, und da hat unser Bruder heute Morgen ja schon darauf hingewiesen, schon auch ein Stück gebunden an unsere lebendige, wirksame Gemeinschaft mit dem Herrn. Es kann eine Situation geben, wo ein gläubiger Christ im Eigenwillen, indem er sündige, verkehrte Wege geht, tatsächlich ein Stück unempfänglich wird, verhärtet gegen das mahnende Reden Gottes. Und dann hört er auch nicht mehr die Warnungen des guten Hirten, der ihn vor der Verführung, vor den falschen Stimmen und Hirten bewahren will. So etwas kann es geben. Deshalb gibt es auch immer wieder Kinder Gottes, die in solche endzeitliche Verführungen sich haben hinein verstricken lassen. Auch wir selber, meine Frau und ich, waren in einer solchen Verführung in der charismatischen Bewegung über viele Jahre verstrickt und haben das auch erfahren müssen, dass eben wenn man nicht mit dem Herrn wirklich aufrichtig und von Herzen wandelt, dass man dann in Gefahr ist, irregeführt zu werden und falsche Wege zu gehen. Aber dennoch gilt, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus ist eine wunderbare Kraft der Bewahrung, des Schutzes, der Korrektur, der Warnung vor diesen Dingen, sodass wir nicht mit Angst und Sorge reagieren müssen, wenn wir hören von Verführungen, von verkehrten Entwicklungen, sondern wir dürfen aufblicken zu unserem Herrn und Heiler. Er will uns Barmherzigkeit, Friede und Liebe schenken, jeden Tag neu. Das ist die kostbare Frucht einer lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist das, was wir immer wieder neu empfangen dürfen, wenn wir am Morgen eines Tages den Herrn suchen, wenn wir ihm unser Herz ausschütten, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir beten, wenn wir in seinem Wort lesen. Und deshalb ist diese Zeit der Morgenwache so wichtig, so kostbar, weil Gott uns da immer wieder diese Gnadengaben, diesen Segen schenken will, dass wir für den Tag Gnade und Frieden, Barmherzigkeit und Liebe empfangen. Ja, im Vers 3 lesen wir dann, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Nun, das kann man vielleicht unterschiedlich deuten. Manche Übersetzungen deuten das so, dass Judas eigentlich ursprünglich ein anderes Thema vorhatte, den Gläubigen mitzuteilen zu ihrer Erbauung. Nämlich, dass er reden wollte von diesem wunderbaren Heil, der Rettung, die der Herr Jesus für uns alle, für alle wahren Gläubigen bereitet hat. Und dann wurde er durch den Geist Gottes gedrängt. Es gibt ein anderes Thema, das du heute ansprechen sollst. Es gibt eine Sache, die überaus wichtig ist, die auch eine notwendige und wichtige Wahrheit für die Gläubigen ist, nämlich die Notwendigkeit für den Glauben zu kämpfen. So könnte man das verstehen, wobei natürlich auch dieser Kampf für den Glauben eigentlich mit dem gemeinsamen Heil auch zusammenhängt. Ja? Aber wir wollen uns daran erinnern, dass das Wichtigste auch in der Gemeinde ganz klar ist, dass der Herr Jesus sein vollkommenes Sühnopfer, seine herrliche Person, seine Gnade, seine Liebe umfassend verkündigt wird. Ja, ich sage es mal ganz deutlich, eine Gemeinde, in der hauptsächlich vor Verführungen gewarnt würde, das ist keine gesunde Gemeinde. Ja, das sage ich auch als jemand, der selber den Auftrag hat, vom Herrn vor Verführungen zu warnen. Aber wenn das der Hauptakzent wäre, dann stimmt es nicht. Ja, das ist nicht richtig. Herrn und Heiland abgelenkt zu werden und diese kostbaren Evangeliumswahrheiten zu verlieren, das ist ja das Bösartige an der Verführung, dass sie uns den Herrn Jesus wegnehmen will. Sie will uns den Blick auf unseren Herrn und seine Wahrheit rauben und unseren Blick auf einen falschen Jesus, auf ein falsches Evangelium richten. Und damit wird unser Glaube ein Stück verdorben und kann Schiffbruch erleiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, gerade weil der Herr Jesus und sein Heil uns das Allerwichtigste ist, ja, dass wir uns auch damit beschäftigen, Wie können wir den wahren Glauben von der Fälschung unterscheiden? Und wie können wir diesen echten von kostbaren Glauben verteidigen gegen die listigen Anläufe des Teufels? Ja? Das gehört zusammen. Eine Gemeinde, die nicht Irrlehren abwehrt, kommt ein Stück irgendwann durch die Einwirkung dieser Lehren vom rechten Kurs ab und verliert das Zentrum. Ja? Umgekehrt ist ganz klar, das Zentrum muss das Zentrum bleiben und das ist der Herr, sein Heil, seine Liebe, seine Gnade, das muss das Zentrum bleiben. Ja, und damit es das Zentrum bleiben kann, braucht es auch den Kampf für den überlieferten Glauben. Nur damit wir das mal so verstehen. Ja? Also es ist nicht die Hauptsache, sondern eine nicht unwichtige Nebensache, um die es hier geht. Und deswegen leitet der Geist Gottes gerade auch Judas, der ja gegen Ende der Apostelzeit schreibt, schreibt wahrscheinlich, nachdem der Apostel Petrus und auch der Apostel Paulus schon zum Herrn gegangen sind, dass er diese Warnung noch einmal ganz deutlich uns vor Augen stellt. Der Judasbrief ist ein Endzeitbrief. Auch das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass es bestimmte Briefe gibt, die prophetisch in ganz besonderer Weise auf die Endzeit ausgerichtet sind und dazu dienen, die Gläubigen für die Gefahren der letzten Zeit zuzurüsten. Dazu gehört interessanterweise alle die Vermächtnisbriefe. Also der letzte Brief des Apostels Petrus, 2. Petrusbrief, ist ja ganz verwandt mit dem Judasbrief. Ja? Enthält ganz ernste und wichtige Warnungen vor der endzeitlichen Irreführung und rüstet die Gläubigen zu, dass sie unterscheiden lernen zwischen echt und falsch im Christentum. Genauso die Johannesbriefe, die ja die letzten Briefe sind, die überhaupt geschrieben wurden im Neuen Testament, sie sind allesamt der Abwehr von Irrlehren gewidmet und enthalten ganz wichtige Wahrheiten, die uns heute als Gläubige helfen, den Glauben zu bewahren. Und auch der 2. Timotheusbrief, der Abschiedsbrief des Apostels Paulus, ist in besonderer Weise ein prophetischer Brief, der sich mit der Endzeit und den Verführungen der letzten Zeit beschäftigt und der uns warnen und erbauen will. Und dasselbe eben gilt auch für den Judasbrief. Das sind Briefe, die wir heute mit ganz besonderer Aufmerksamkeit lesen sollten, weil der Geist Gottes hier Dinge nieder hat schreiben lassen, die ganz besonders dem Ende zu immer mehr zunehmen. Ich möchte es auch noch einmal deutlich machen. Die Perspektive der Verführung, die prophetische Perspektive. Wir lesen das ja in Matthäus 24. Und da wollen wir einmal kurz noch drauf kommen, um die Hintergründe des Judasbriefes auch besser verstehen zu können. In Matthäus 24 geht es um die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. So wir Christen sagen oft die Endzeit. Ja? Die Zeit kurz vor dem von Gott bestimmten Ende der Weltgeschichte, dem Ziel der Weltgeschichte. Und das ist unser wiederkommender Herr. Das darf uns auch trösten. Ja? Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel, die Welt wird immer chaotischer, die Politiker ergreifen einen immer fragwürdigeren antichristlichen Kurs, aber wir dürfen wissen, Gott regiert über allem und Gott hat dieser chaotischen Weltgeschichte ein Ziel gesetzt und das ist Christus, der wiederkommende Herr. Der Herr, der kommen wird, um sein Reich aufzurichten, um im Frieden zu regieren, das ist das Ziel und diesem Ziel zu gehen wir mit immer rascheren Schritten. Aber was ist die Kennzeichen dieser Zeit vor der Wiederkunft Christi? Wir lesen ja die Frage der Jünger Matthäus 24,3. Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nebeneinander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit einmal auszugsweise diese prophetische Endzeitrede des Herrn Jesus. Nun, da finden wir, dass der Herr sagt, das Hauptkennzeichen der Zeit vor der Wiederkunft ist die Verführung, religiöse Irreführung, und zwar in christlichem Namen. Ja, in meinem Namen werden sie auftreten. Es sind falsche Propheten. Ein Prophet war ja ein Bote Gottes, der eine Botschaft direkt von Gott übermittelt bekam für die Menschen. Ja, wenn Jesaja sprach, so spricht der Herr, dann kamen Worte des lebendigen Gottes. Ein falscher Prophet ist jemand, der sagt, Gott hat durch mich geredet, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben, eine neue Offenbarung. Und jetzt hört zu. Und dann kommt Lüge, Verdrehung der Schrift, Betrug. Das ist ein falscher Prophet. Und die Bibel sagt, in der Endzeit werden Propheten auftreten. Wir waren in so einer falschprophetischen Bewegung. Die Pfingst- und charismatische Bewegung ist eine wesentliche Erfüllung dieser Voraussagen, ganz deutlich. Ja. Botschaften, die von Gott angeblich kommen, die der Bibel widersprechen, die verführerisch sind. Aber es gibt auch noch andere falsche Propheten. Ja. Aber Tatsache ist, die Verführung ist die Hauptgefahr für die Gläubigen in der Endzeit. Ja, das sagt der Herr hier deutlich, er sagt es sogar dreimal. Matthäus 24, 24 kommt es noch einmal. Ja, ich möchte auch das vielleicht nochmal kurz lesen. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Ja, also auch da einfach die ganz deutliche Sache, der Herr in seiner Liebe, in seiner Hirtenliebe warnt seine wahren Schafe. Er sagt ihnen, passt auf. Ja? Es werden Leute kommen in meinem Namen, die werden falsche Dinge reden. Die werden euch wegführen. Verführung heißt ja Irreführung. Dass man auf einen falschen Weg gebracht wird, der nicht zum Ziel führt, das ist Verführung. Das ist die Wegweiser für die Gemeinde Gottes verdreht werden. Nun, und genau das ist auch heute die große Herausforderung der Gemeinde. Diejenigen, die wirklich dem Herrn lieben und die sich mit dem Herrn eins machen wollen, ihm hingegeben leben wollen, die für ihn leben wollen, die müssen sich heute auseinandersetzen, auch mit den Verfälschungen des biblischen Glaubens. Es geht darum, dass wir den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben verteidigen, dass wir dafür kämpfen sollen. Das bedeutet, es gibt auch eben Fälschungen, einen falschen Glauben, ja, der nicht wirklich von der Bibel gegründet ist, der auch nicht zum Herrn führt. Und genau diesen Unterschied müssen wir erkennen können. Ich möchte mal kurz nur skizzieren, diese endzeitlichen Verführungsströmungen, vor denen wir als Gemeinde heute hauptsächlich stehen. Ich denke, das sind vier solche Strömungen, die wir erkennen können. Das ist auf der einen Seite die Bibelkritik, die vom Wort Gottes wegnimmt, die Gottheit Jesu Christi, das Sühnopfer, das Blut des Lammes leugnet. Ja, es ist offener Abfall vom biblischen Christentum. Ein Sauerteig, der heute alle Großkirchen, aber auch schon ganz viele Gemeinschaften, Freikirchen durchsäuert. Es ist auf der anderen Seite eben die Bewegung der falschen Propheten, Pfingsten, charismatische Bewegung, Mystik, die zum Wort Gottes hinzutun will, die also falsche Botschaften dazu mischt zu dem, was Gott in seinem Wort uns gegeben hat. Dann finden wir die Verführungsströmung der Ökumene, die heute ganz bedeutsam ist, wo die Christen, die wahren Gläubigen, in eine falsche Einheit hineingezogen werden sollen. In eine falsche Einheit, die letztlich nicht die biblische wahre Gemeinde, den Leib des Christus, die Wiedergeborenen umfasst, sondern alle Namenschristen. Ja, die Ökumene geht inzwischen schon so weit, dass da also auch die Mormonen und die Zeugen Jehovas schon mit einbezogen werden sollen. Die Adventisten sind schon drin. Also da wird überhaupt kein Unterschied mehr gemacht. Hauptsache irgendein Bezug zum Namen Jesu und zum Christentum ist da. Und so weit will man eine ganz große Einheit bauen. Und das erinnert uns an die wichtige Tatsache, die uns die Bibel lehrt, dass die wahre Gemeinde immer aus der Absonderung von der Welt und dem Falschen existiert. Und dass Vermischung von echt und falsch immer die Strategie des Teufels ist. Denn wenn etwas Echtes vermischt wird mit etwas Vergiftetem, dann wird am Ende alles vergiftet. Ja? Das ist diese Wahrheit vom Sauerteig. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja? Und das ist das, was genau der Satan benutzt, um eben Sauerteig hineinzumischen in die Ökumene, in die Allianz. Überall finden wir diese Vermischung, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen echten und wahren Christen, zwischen biblischer Lehre und falscher Lehre, sondern es wird alles in einem großen, toleranten Topf zusammengebracht und im Endeffekt verlieren dabei die Echten. Die wahren Gläubigen werden durchsäuert, werden in ihrem Glauben letztlich leiden sie Schaden oder vielleicht sogar Schiffbruch. Das sind also ganz ernste Entwicklungen und deshalb diese Abwehr dieser Verführungsströmungen, das ist eine Existenzfrage für die echte Gemeinde Jesu Christi. Die vierte Verführungsströmung ist vielleicht die gefährlichste und umfassendste überhaupt. Aus meiner Sicht ist es die Verweltlichung. Die Angleichung an die Welt. Das ist übrigens oft die Verführungsschiene, die die Christen öffnet für die anderen. Also wenn jemand schon weltförmig geworden ist, dann wird er auch anfällig für die Charismatik oder die Ökumene. Das ist oft der erste Schritt, dass wir falsche Zugeständnisse an die Welt machen. Also das sind diese Dinge, die uns heute Mühe machen und wo heute eben auch dieses Wort gilt, wir sollen für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Noch etwas. Viele Verführungen treten heute auf mit dem Anspruch, wir müssen den christlichen Glauben erneuern und zeitgemäßer machen. Kennt ihr das? Zeitgemäßer Glaube? Seltsam. Aber wir Gläubige haben einen Glauben empfangen, der wurde uns überliefert und zwar vor 2000 Jahren von einer ganz bestimmten festgesetzten Personenzahl und das sind die Apostel gewesen und die Propheten. Judas war ja ein Prophet des Neuen Testaments, aber das war vor 2000 Jahren. Seither hat sich das echte Christentum nie auch nur um einen kleinen Deut verändert. Der Glaube und die Praxis der Gemeinden vor 2000 Jahren, oder vielleicht muss man es genauer sagen, vor 1970 Jahren, wie auch immer, ist im Grund identisch mit dem Glauben und der Praxis der Gemeinden heute. Ja? Eine Gemeindeversammlung im 1. Jahrhundert und eine Gemeindeversammlung im 21. Jahrhundert sollten im Prinzip gleich verlaufen. Ja? Die Sprache ist anders, die Kleidung ist anders, früher gab es keine Mikrofone, aber das ist ja nicht entscheidend. Ja? Aber dass die Anbetung dieselbe ist, dass die Verkündigung auf der Bibel gegründet ist und im Prinzip dieselben Wahrheiten verkündigt werden, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja? Das heißt, das echte Christentum, der christliche Glaube, ist, weil er auf einer Offenbarung beruht, auf einer göttlichen Offenbarung und nicht auf Menschentraditionen und Menschenwerk, ist er unveränderlich über die Jahrhunderte. Er ist nicht zeitgebunden, sondern er ist zeitlos, er ist überzeitlich. Wir haben uns in der ersten Stunde daran erinnert, unser Dienst, unser Lob, unsere Anbetung wird in der Ewigkeit erst die richtige Vollendung finden. Ja? Es wird nicht etwas völlig anderes sein als das, was wir jetzt tun. Es wird nur das sein, was wir jetzt schon anfangsweise tun dürfen, in Vollendung, in Vollkommenheit. Höher, reiner, aber nicht völlig anders. Ja? Also das müssen wir verstehen lernen, dass wir einen Glauben haben, der uns als Glaubensgut vor 2000 Jahren hier in diesem Buch überliefert wurde. Ja? Und daran hängt auch der biblische Glaube, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, als eine vollkommene Offenbarung Gottes akzeptieren und nicht als ein Menschenwort, was man im Laufe der Jahrhunderte noch reformieren, verbessern und ergänzen muss. Ja? Daran hängt der biblische Glaube, dass wir sehen, Gott hat sich geoffenbart durch sein Wort und wie wir zu Gott kommen, das hat Gott in seinem Wort festgelegt vor 2000 Jahren und dieses Wort gilt heute und es wird morgen noch gelten. Der Herr hat selber gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen, sie bleiben in Ewigkeit. Und deshalb, das ist dieser Glaube, der uns überliefert wurde. Er wurde uns ein für alle Mal überliefert. Er ist festgesetzt. Er kann nicht verändert werden. Ja? Ist auch eben diese Abgrenzung gegen die falschen Propheten, die sagen, ja, Gott hat damals zu Paulus das geredet, aber Gott redet heute zu mir was Neues. Ja? Da müssen wir sagen, du bist ein Lügner, ein Schwindler. Ja? Gott hat ein für alle Mal in seinem Wort geredet. Und die Bibel selber bezeugt, Dieses Wort ist völlig genügend. Es enthält alles, was der Mensch Gottes zu seinem Glauben und zu seinem Leben braucht. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht neue Offenbarung. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und dann haben wir auch einen festen Maßstab. Das ist nämlich die Bibel, die uns zeigt, was ist gesunde Lehre und was ist falsche Lehre. Und zwar die Bibel in ihrem Zusammenhang. Das ist auch so ein Problem in der heutigen Zeit, dass unsere Bibelkenntnis oft als Christen oberflächlich ist. Dass wir das Wort Gottes nicht in der Tiefe studieren und in der Gänze studieren. Jeder Verführer benutzt Bibelworte, um uns seine falsche Lehre nahezubringen. Ja? Wie können wir dann Verfälschung erkennen? Nun ganz kurz gesagt, der Herr wurde ja auch einmal vom Satan angegangen und der Feind versuchte ihn zu verleiten, indem er gesagt hat, es steht doch geschrieben, spring doch von der Zinne des Tempels. Und was sagte der Herr daraufhin? Wie hat er den Feind abgewehrt? Er hat gesagt, und wiederum steht geschrieben. Und er hat genau ein Bibelwort zitiert, das diese Anmaßung des Teufels, diese Versuchung zu etwas Falsches zu tun, widerlegt hat. Ja? Und deshalb, wir müssen Menschen sein, die das Wort Gottes gut kennen, die es in seiner Gänze immer wieder auch lesen, studieren, darüber nachsinnen, dann können wir solche einseitigen falschen Lehren, die sich auf 2, 3 Bibelstellen oder 4, 5 stützen und von so und so vielen Bibelstellen widerlegt werden, dann können wir sie durchschauen und sagen, Moment mal, das ist nicht die biblische Wahrheit. Das ist eine Verfälschung der biblischen Wahrheit. Also diese Dinge, da geht es darum, dass wir wirklich den Glauben kennen, ihn studieren, das Wort Gottes in der Tiefe studieren, damit wir diesen Kampf führen können. Kampf ist auch interessant. Hier steht ein Wort, das bedeutet eigentlich entschieden, entschlossen bis zum Ende kämpfen. Ja? Und es hat auch den Aspekt, einen öffentlichen Kampf führen. Also dieses Agonizomai, Agonie kommt davon her. Das hat eigentlich bedeutet, ein Kampf in einer Arena. Dort, wo Tausende zugeschaut haben. Und das ist auch interessant, denn die Bibel lehrt uns ja im Hebräerbrief im 12. Kapitel, dass wir einen Kampf führen vor Zeugen. Ja? Vor Zeugen, sowohl vollendeten Heiligen als auch Engeln. Und dass der Kampf, den wir zu führen haben, dass der beobachtet wird. Dass es da auch um Gottes Ehre geht. Darum, dass Gott beweisen will, dass schwache Menschen, wenn sie die Gnade Gottes ergriffen haben, den Satan mit seinen Listen überwinden können, die Wahrheit festhalten können und für Gott ein Zeugnis sein können auf der Erde. In aller Schwachheit und Angefochtenheit. Ja? Das ist letztlich das, worum es auch in diesem Kampf geht. Dass wir zur Ehre Gottes die Wahrheit Gottes unverfälscht festhalten. Und dass wir nicht auf die verführerischen Stimmen des Widersachers, der falschen Hirten uns einlassen. Darum geht es zur Ehre Gottes, diesen Kampf zu führen. Wir müssen ihn führen gegen letztlich auch den Feind. Wir lesen ja in Epheser 6, unser Kampf richtet sich im Letzten nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geistesmächte. Und wir verstehen zum Beispiel die heutige Frontstellung nicht richtig, wenn wir nicht verstehen, hinter der charismatischen Bewegung, hinter der Bibelkritik, hinter der Ökumene, auch hinter der Verweltlichung und Vermischung der Gemeinde mit der Welt stehen Geistesmächte, dämonische Mächte. Das gefällt vielen nicht, da wird es vielen unbehaglich. Ja? Man will nicht so gerne diese Realität ins Auge sehen, dass wir tatsächlich auch mit dem Feind zu tun haben. Jawohl, der Herr Jesus beschützt uns. Ja? Wir sind im Herrn geborgen. Aber der Herr lässt es auch zu, dass der Feind an uns herantritt und uns versucht. So wie er auch an den Herrn herantreten konnte. Ja? Und deshalb müssen wir das verstehen. Ich lese da nur 1. Timotheus 4, 1 einmal so als einen kurzen Beleg. Ich kann das jetzt nicht so weit ausführen, aber dass hinter den Verführungen finstere Geister stehen, die letztlich den Glauben verfälschen wollen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also hinter diesen Dingen stehen Geistesmächte. Das erklärt auch, warum zum Beispiel die Ökumene und die Charismatik eine solche mächtige Kraft sind und viele Leute irreführen können, wo man denkt, eigentlich, wenn man ganz vernünftig seine Bibel liest, müsste einem doch das klar sein, dass es so nicht stimmt. Aber es geht nicht nur um Vernunft, ja. Es geht auch um Geisteseinflüsse. Also von daher gesehen, es sind auf der einen Seite Geistesmächte, auf der anderen Seite sind es Menschen, die sich in die Gemeinde unbemerkt einschleichen. Sie sehen aus wie wiedergeborene Christen, aber sie sind nicht echt. Das wird hier sehr deutlich. Menschen, die Gottlose sind, die die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Das gehört mit zu den herausforderndsten und ernstesten Erfahrungen, die man machen kann, die wir auch gemacht haben in der charismatischen Bewegung, dass wir gemerkt haben, Leute, die überaus fromm auftreten, an denen wir hochgeguckt haben, als vollmächtige Christen, die viel begabter und beredter waren als wir, wo wir uns ganz klein gefühlt haben, dass die nicht echt waren. Dass die unter der Leitung eines verführerischen Geistes waren und letztlich Früchte gezeigt haben, die gezeigt haben, das ist nicht echt. Ja, das ist hart. Man will ja gerne von jedem Christen annehmen, oh, das ist ein lieber Bruder im Herrn. Ja, aber so ist die Situation in der Endzeit nicht. Sondern wir müssen unterscheiden. Und wenn jemand in der Lehre falsch ist und zerstörerische, verkehrte Lehren bringt, dann sagt die Bibel ganz klar, der ist nicht echt. Das heißt, es ist nicht jeder Anhänger zum Beispiel der Charismatik oder jeder, der in einer liberalen Kirche ist, gar nicht. Aber die Führer, die Wortführer, die Apostel, die Lehrer, die Propheten, falsche Apostel, falsche Lehrer, falsche Propheten, die sind allesamt nicht wiedergeboren und sie sind unter dem Gericht. Das ist das einheitliche Zeugnis, studiert es selber mal nach. Von allen Stellen, die von solchen Leuten reden, ja, sie sind nicht echt. Sie scheinen nur echt zu sein. Ja, der Herr sagt es mal so deutlich, sie sind Wölfe in Schafsteil. Ja. Inwendig reißende Wölfe. Apostelgeschichte 20. Wölfe werden eindringen. Aus eurer eigenen Mitte werden Leute aufstehen, verkehrte Dinge reden. Ja. Das sind also dieser Aspekt der Wirklichkeit, der von der Bibel vielfältig bezeugt wird, dem müssen wir ins Auge sehen. Das sagt uns auch der Judasbrief. Ja. Es ist nicht schön. Es ist hart. Und wir müssen eben auch aufpassen, und das ist heute leider ein Problem, dass im modernen Evangelikalismus in Kreisen, die früher bibeltreu waren, da eine menschliche falsche Toleranz sich eingeschlichen hat, die letztlich diese Wölfe nicht mehr beim Namen nennt und abwehrt. Ja? Und es geht natürlich unter dem Stichwort Liebe. Wir wollen doch Liebe üben. Wer kann denn schon einem anderen seinen Glauben absprechen? Ja? Und das wird aber gesagt, und das ist erschreckend, zum Beispiel von einem Kirchenfürsten, der selber seinerseits sagt, ach, mir ist es eigentlich egal, wahrscheinlich war das Grab voll und nicht leer, also Christus ist gar nicht wirklich auferstanden. Und dann gibt es Evangelikale, die sagen, ja, man kann doch so jemand nicht den Glauben absprechen. Vielleicht ist er ja wirklich ein Kind Gottes. Versteht ihr? Wenn wir so denken, dann haben wir den Kampf um den Glauben aufgegeben. Ja? Der Geist Gottes bezeugt jedem echten Kind Gottes, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist wahrhaftig gestorben für uns am Kreuz und wahrhaftig auferstanden. Wer etwas anderes glaubt, ist nicht wiedergeboren. Ganz einfach. Ja? Ist nicht wiedergeboren. Er hat nicht das Zeugnis des Geistes. Ja? Wenn wir das verwischen, dann lassen wir die Gemeinde im Nebel und schutzlos. Ja? Genauso gibt es Christen, die sagen, ja, die Charismatik kann man auch nicht mit Bauschenbogen verurteilen. Es gibt doch bestimmt auch liebe, gute Charismatiker, und die dann davon reden, dass man so und so viel Stärken und Schwächen bei der charismatischen Bewegung finden könnte. Auch das ist aus meiner Sicht ein falscher Standpunkt. Eine falsche Toleranz, wo man fleischlich und menschlich denkt und nicht mehr geistlich. Ja? Denn wenn etwas aus einem Finsternisgeist ist, eine falsch-prophetische Bewegung, die hat keine Stärken. Ja? Das, was angeblich ihre Stärke ist, ist das Schlimmste an ihr. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, die Charismatiker haben den Vorzug, dass sie so viel beten, dann versteht man nicht, wie Charismatiker beten und was sie unter Beten verstehen. Ja? Ich will da niemand verurteilen von der subjektiven Absicht, aber ich weiß, worauf es rausläuft, und es ist oft Magie. Ja? Das sind so Dinge wie, ich nehme in Anspruch, ich setze frei, die letztlich Zauberei auf Zauberei rauslaufen. Wenn man da sagt, das sei ein Vorteil der Charismatiker, dass sie so viel beten, dann beweist es einfach mangelndes geistliches Unterscheidungsvermögen. Ja? Also versteht ihr, heute versucht man, die Fronten ein bisschen zu verwischen und alles irgendwie in so eine liebevolle menschliche Toleranz hineinzubinden. Und das ist eine geistliche Gefahr für die Gemeinde heute. Denn die Bibel sagt ganz klar, hier sind Fronten, die lassen sich nicht überbrücken. Paulus sagt von den falschen Aposteln in 2. Korinther 11, sie sind Diener des Satans, sie verkleiden sich in Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein, das heißt, sie gehen in die Hölle. Ja, das sagt Paulus, also der Apostel der Liebe, ja, der in 1. Korinther 13 über die Liebe gesprochen hat. Ja. Also wir dürfen nicht menschlich denken, sondern wir müssen biblisch und geistlich über diese Dinge denken. Sonst werden wir in der heutigen Zeit letztlich in die Irre geführt. Das ist, denke ich, wichtig. Ich möchte nur kurz auf den zweiten Abschnitt eingehen. Ich lese ihn aber doch ganz, damit wir das Wort Gottes da auch hören. Die Kennzeichnung der Verführer. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr ja dies schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Also Judas scheut sich nicht, das Gericht über diese Verführer zu proklamieren. Er sagt, eines ist klar, Gott lässt es zu, dass diese Leute auftreten. Aber er wird sie einmal ernst richten. Ja? Es wird einmal offenbar werden, dass sie Feinde Gottes waren. Und sie werden die Strafe für ihr Zerstörungswerk in der Gemeinde empfangen müssen. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Habe ich bei den Charismatikern selber erlebt. Ja, das ist also ein Musterbeispiel, die Charismatiker von dieser Verführung, dass sie gesagt haben, jetzt lasst uns mal alle den Satan unter unseren Füßen zertreten. Dann sind so ein paar wilde Charismatiker da aufgetreten, haben auf den Boden gestampft und haben gemeint, jetzt haben sie den Teufel zertreten. Und die haben tatsächlich den Feind gelästert. Ja, also einfach verächtlich Schimpfworte über ihn gesagt. Das ist nicht aus dem Geist Gottes. Ja, der Feind ist der Fürst dieser Welt von Gott dafür noch eingesetzt und noch zugelassen. Ja, wir können nicht über ihn lästern, ja, sondern es ist ein Gericht Gottes, dass der Feind diese Stellung hat. Ein Gericht über die sündigen Menschen. Ja, sie sollen das ernten, was sie in ihrem falschen Glauben an die Schlange gesät haben. Ja, und da können wir nicht lästern. Ja, also es klingt fromm, wenn jemand Schimpfwörter über den Teufel sagt, aber es ist, sagt die Bibel hier, es ist ungöttlich. Ja, es ist ein Zeichen der Verführung. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korachs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Das sind ernste Worte. Ja, sie zeugen von der inneren Abscheu, von der völligen inneren Distanz des geheiligten und gerechten Judas gegenüber diesen Leuten. Möge der Herr schenken, dass wir das auch so empfinden. Bloß um mal so ein bisschen, das sind ja Dinge, die oft nicht rauskommen, aber um das mal so ein bisschen anzudeuten. Es gab ja dann Nachrichten irgendwann von Paul Kane, einem führenden Charismatiker aus in den USA, Nordamerika, sehr bekannt als Prophet, der aufgetreten war, der Anbetungs Gottesdienste, Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern geleitet hat. Und dann kam letztlich raus, ja, Paul Kane musste von der charismatischen Gemeinde ausgeschlossen werden, weil er praktisch seit vielen Jahren Alkoholiker ist und praktisch homosexuelle Beziehungen hat und sich nicht korrigieren lässt. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, dass jemand, der angeblich im Heiligen Geist wichtige Weissagungen für die Gemeinde verbreitet hat, ja, der als Leiter überall geschätzt und geachtet war, das rauskam, über Jahre hat er ein heimliches Leben in Sünde und Schmutz gelebt. Ja. Ein Doppelleben, das die frommen Sprüche, die er getan hatte, Lügen strafen. Und man sieht, der Mann ist nicht echt. Versteht ihr? Und das sind diese Abgründe. Wir können dankbar sein, dass wir nicht zu viel reinschauen. Ja? Oder auch bei diesem Spiritisten da aus der Lakeland-Erweckung, diesem Todd Bentley. Ja? Da kamen da auch Dinge raus, ja? Dass er zum Beispiel Alkoholmissbrauch getrieben hatte und unzüchtige Beziehungen hatte und alle möglichen Sünden und Dinge, die letztlich aus der Finsternis kommen, kamen über diesen Mann zutage nach dieser Krise. Ja? Und kurze Zeit vorher war er noch von charismatischen falschen Propheten als ein ganz besonders Gesalbter eingesetzt worden und unterstützt worden. Und selbst der angeblich gemäßigte Wolfram Kopfermann aus Deutschland, also ein charismatischer Pastor, hat gesagt, der ist echt, den müssen wir unterstützen. Ja? Also nur damit man das mal versteht, diese Dinge sind im Ernst geschrieben und sie sind Realität, auch wenn wir das oft nicht so sehen. Ja? Und es sollte uns wirklich eine innere Abscheu und Distanz zu diesen Irrlehrern einflößen. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Das ist auch so ein Punkt. Wollen wir uns manchmal nicht gerne gebauchpinselt sehen? Schmeichelworte, kommen die nicht ganz gut an, auch bei den Gläubigen manchmal? Ja? Ich weiß noch, wie unser Falschprophet in der Charismatik einmal ganz salbungsvoll sagte, als wir so einige Männer zusammen waren, Gott hat mir geoffenbart, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, einmal eine führende Stellung im Reich Gottes haben wird. Ja, das ging rein wie Öl. Ja, das war interessant für uns. Ja. Das hat uns natürlich angeregt, diesen Propheten weiterzufolgen, ja, der da so interessante Wahrheiten über uns hat. Ja. Aber bloß damit ihr wisst, das ist Realität hier. Ja. Diese Dinge erlebt man, wenn man sich mit Verführung beschäftigt. Ja, kann man wirklich sagen, dass das, was hier geschrieben steht, das dient dazu, diese Dinge bloßzustellen und zu durchschauen, ja. Das kann man heute erleben und sehen, dass diese Dinge so sind, wie Judas sie hier niedergeschrieben hat. Ihr aber Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Noch einmal, Gesetzlosigkeit. Wir haben das beim Herrn Jesus vorher gesehen. Die Auflösung der Gebote der Bibel. Dass es alles nicht mehr gelten soll. Die Ablehnung von Hurerei und vorehelicher geschlechtlicher Gemeinschaft zum Beispiel. Ja? Oder die Grenzen, die dem Dienst der Frau gesetzt sind. Dass das alles aufgelöst wird und die große Freiheit für den Menschen da ist. Er kann alles tun, was er möchte. Das ist ein Kennzeichen der Endzeitverführung. Das ist ein Kennzeichen der Charismatik, aber auch die Emerging Church, Willow Creek, diese ganzen Bewegungen lösen die Gebote Gottes auf, sie verleugnen die Heiligkeit Gottes, sie proklamieren die Zügellosigkeit, du kannst nach deinen eigenen Lüsten leben und Gott segne dich noch dazu. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Also hier wird es nochmal deutlich, die sind nicht wiedergeboren, sie haben nicht den Heiligen Geist. Und viele Trennungen unter der wahren Gemeinde sind von solchen falschen Lehrern verursacht worden. Wir müssen sagen, es gibt sicher auch Trennungen, die von wiedergeborenen Gläubigen verursacht wurden, die fleischlich gehandelt und gedacht haben, ja, da müssen wir uns drunter beugen. Aber viele Trennungen, die wir heute haben, sind letztlich durch diese falschen Lehrer verursacht, so wie es hier geschrieben steht. Ich möchte aber jetzt noch zum Abschluss doch noch diese ermunternden Verse am Ende miteinander kurz betrachten. Wo es heißt, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Judas hat sich lange Zeit genommen, die Verführung zu kennzeichnen. Wir lesen da vielleicht mit einem unguten Gefühl drüber weg, aber bitte denkt dran, es hat dem Heiligen Geist gefallen, viele Verse darauf zu verwenden, bis in Details diese Dinge zu schildern. Warum? Es dient zu unserer Erbauung. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, auch darüber nachdenken. Aber am Ende kann Judas nicht anders als noch einmal die Geliebten Gottes, die wahren Kinder Gottes, ermunternd und tröstend anzusprechen. Und so wollen wir das auch tun. Ermuntert sie, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Ich denke, auch hier ist die Bibel gemeint, des Glaubens gut. Wir können uns nicht auf unseren eigenen Glauben als Haltung erbauen. Ich denke, das ist naheliegend. Ja? Sondern das, was uns erbaut, ist das Wort Gottes. Wenn wir dieses heilige, allerheiligste Wort Gottes fürchten und ehren. Ja? Auch da wieder, es gibt manchmal heute Prediger, die lässig, witzig, leichtfertig mit dem Wort Gottes umgehen. Es gibt Übersetzungen, die das Wort Gottes nicht in der rechten Ehrfurcht und Genauigkeit wiedergeben. Alle diese Dinge dienen nicht zur Erbauung und Zurüstung der Gemeinde. Ja? Der Glaube, das Glaubensgut ist etwas ganz besonders Heiliges. Ja? Und so sollten wir es auch behandeln. Und dann dürfen wir es studieren, betend lesen und es wird uns stärken. Es wird uns erbauen. Es wird uns auch Kraft geben, den falschen Strömungen in der Christenheit zu widerstehen und kompromisslos wirklich dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das geht allerdings nicht ohne Gebet. Ja, das sind hier die beiden Grundelemente, die auch unser Andachtsleben, unsere Gemeinschaft bestimmen sollten. Bibel lesen und Gebet. Ja, betet im Heiligen Geist, nicht im Fleisch. Ja. Es gibt auch fleischliche Gebete, kraftlose Gebete, seelische, menschliche Gebete. Aber wenn wir den Geistesmächten der Endzeit über Widerstand entgegensetzen wollen, dann brauchen wir das Gebet in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist auch ein Gebet, für das brauchen wir Zeit. Auch die Frage, wie viel Zeit nehmen wir uns für die Morgenandacht? Wie viel Zeit nehmen wir uns fürs Gebet? Haben wir ab und zu auch mal Zeiten, wo wir mal eine Stunde oder zwei Stunden fürs Gebet frei geben? Oder geht es da um 5 Minuten jeden Tag, wenn es gut geht? Lasst uns mal drüber nachdenken. Ja, in gewisser Weise hängt unsere geistliche Kraft und auch unsere Widerstandskraft, unsere Gesundheit im Glauben mit ab von unserem Gebet. Und ich kann nur sehr ermutigen, dass wir uns mehr Zeit zum Gebet nehmen in dieser letzten Zeit, dass wir den Herrn suchen, ernstlich suchen und wirklich uns auch Zeit nehmen, die Bibel vertieft zu lesen. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also der Kampf für den überlieferten Glauben ist kein Widerspruch zu der Liebe Gottes, sondern im Gegenteil. Wir können ihn nur führen, wenn wir Gott lieben. Und wenn wir ihn richtig führen, dann wird er dazu führen, dass wir den Herrn Jesus und sein Wort mehr lieben werden. Und auch die wahren Gläubigen, die Brüder und Schwestern, mehr lieben werden als vorher. Weil sie uns kostbarer werden. Weil wir den Unterschied zwischen echt und falsch klarer verstehen. Und wie wichtig es ist, dass die echten Gläubigen zusammenstehen, einander ermutigen, einander in echter Gemeinschaft gegenseitig stärken. Denn das ist hier im Plural geschrieben. Es geht nicht nur um jeden Einzelnen, sondern es geht darum, dass wir das auch als Gläubige zusammentun. Deswegen brauchen wir auch bibeltreue Gemeinden und Leute, die meinen, sie könnten als Einzelgänger in dieser letzten Zeit irgendwie zum Ziel kommen. Das ist aus meiner Sicht falsch. Ja? Wir brauchen die Gemeinde. Und wenn wir fahren eine halbe Stunde, würden wir auch eine Stunde fahren, um in eine wirklich biblische Gemeinschaft zu kommen? Ich hoffe ja, ich denke ja. Versteht ihr? Da geht es darum, auch Opfer zu bringen, dass wir diese auferbauende Gemeinschaft mit echten Gläubigen, die noch auf dem Boden der gesunden Lehre stehen, dass wir die wirklich haben können. Und dass wir solche Gemeinde auch wertschätzen. Es wird seltener, aber sie ist sehr, sehr wichtig für uns. Nun geht es auch um die Haltung zu den Verführten. Erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also wir dürfen nicht die verführten Anhänger, zum Beispiel der Charismatik, mit den falschen Propheten und falschen Führern in einen Topf werfen. Ja, da müssen wir einen Unterschied machen. Ja, es ist falsch, aus der Abscheu gegen den falschen Geist und die falschen Lehren der charismatischen Bewegung eine Abscheu gegen Charismatiker zu machen. Ja? Das sage ich als ehemaliger Charismatiker. Wir wollen diesen Menschen Verständnis und Liebe entgegenbringen und ihnen helfen. Etwas anderes wäre nicht recht. Und das sagt hier auch Judas. Wir können durchaus mit Menschen versuchen, in Kontakt zu kommen, die in solchen verführerischen Strömungen leben, aber wir brauchen da Weisheit. Und wir brauchen auch eine gewisse Zurückhaltung, damit uns das Gift, mit dem sie vergiftet wurden, nicht selber ansteckt. Ja? Deswegen mit Furcht, das vom Fleisch befleckte Gewand hassend. Ja? Wir können also nicht sagen, oh ja, ich habe gar kein Problem mit so verführten Leuten, eine enge Gemeinschaft zu haben, mit denen zusammen zu beten oder so. Das wäre gefährlich aus meiner Sicht, das ist nicht richtig. Ja? Aber mit ihnen reden unter Gebet und versuchen, sie aus diesen Irrtümern herauszubringen durch ein Zeugnis der Wahrheit, das sollten wir tun, so wie der Geist uns da leitet. Ja, Judas endet mit einem Lobpreis, er endet mit dem ermutigenden Blick auf Gott, den mächtigen Gott, den heiligen Gott. Und damit wollen auch wir abschließen. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, Gott hat die Macht, uns zu bewahren. Ohne Straucheln sogar. Ich denke, es ist wichtig, dass es uns ein Anreiz ist, dieser ganze Blick auf die Gefahren, in denen wir stehen, die Gemeinschaft mit unserem Gott ernstlicher und intensiver zu suchen. Wenn wir uns an Gott, den Vater und an den Herrn Jesus eng halten und mit ihm innige Gemeinschaft pflegen, dann hat es bewahrende Kraft. Dann kommen wir durch in dieser letzten Zeit. Dann bringt uns der Herr zum Ziel. Und das Ziel ist, dass wir mit Freuden einmal vor dem Angesicht seiner Herrlichkeit stehen. Es ist wichtig, dass wir dieses himmlische Ziel vor Augen haben. Dass wir nicht nur irdisch denken, nicht nur für morgen und übermorgen, für unser Überleben hier auf der Erde, sondern Gottes Ziel ist, dass wir einmal den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist, dass wir von Angesicht zu Angesicht bei ihm sein werden, als seine dann vollendete, vollkommene Brautgemeinde. Dann gibt es auch keine Versuchungen, keine Verführungen mehr. Dann hat es alles ein Ende, mit dem wir uns hier herumschlagen müssen, wo wir kämpfen müssen, dann hat auch der Kampf ein Ende. Dann sind wir vollkommen in die Ruhe bei dem Herrn Jesus Christus eingegangen. Das soll unser Ziel sein, das soll uns vor Augen sein. Und Gott hat die Macht, uns zu bewahren. An ihn dürfen wir uns im Glauben halten, ihm dürfen wir folgen, ihm uns ganz anvertrauen und er wird uns ans Ziel bringen. Und dafür gebührt ihm Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und auch in alle Ewigkeit. Amen.